Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
Welle WBT 95.4.
Hallo und herzlich willkommen zur Welle WBT, der Radiosendung des Wolfgang Borchert Theaters am Hafen. Mein Name ist Florian Bender.
Und meiner Laura Ritter. Heute gibt es von uns die Märzausgabe und das ganz kurz vor unserer nächsten Premiere.
Genau, am 12. und 13. März starten wir mit Gespenster von Henrik Ibsen. Inszeniert und durch Video- und Sounddesign bereichert wird das Stück von einem Team, das wir schon von Manhattan Project kennen und das heute hier unser Gast ist.
Björn Gabriel und Jan van Pütten, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Bevor wir starten, unsere Anfangsfrage: Wie geht es euch und wovon halten wir euch gerade ab?
Von der Mittagspause natürlich. Wir haben gerade einen ganz beglückenden Durchlauf des ganzen Stückes gemacht und sollen jetzt tatsächlich hier für euch die Gedanken wieder zusammenkriegen. Es wird schwer.
Ja, also ihr haltet uns ab vom Wahnsinn der wunderbaren Endproben, die sehr schön sind, aber auch sehr anstrengend, so wie immer, wenn es gut läuft.
Falls euch die Stimme bekannt vorkommt, Björn ist übrigens nicht das erste Mal hier. Falls ihr die Folge nochmal hören wollt oder die vom letzten Monat verpasst habt, könnt ihr sie auf NRW Vision oder auf www.wolfgang-borchert-theater.de in der Mediathek so oft hören, wie ihr möchtet. Björn, im norwegischen Original heißt das Stück Gespenster Gengangere, also Wiedergänger. Für alle, die das Stück nicht kennen, worum geht's denn?
Ja, also dieses die Wiedergänger ist tatsächlich, beschreibt Prägungen, normative Verhaltensmuster, die wir alle von unseren Vorfahren, von unserem soziokulturellen Umfeld mitbekommen haben und die sich in diesem Drama immer wieder die Bahnen brechen und die Leben, die wesentlich freier, selbstbestimmter hätten sein können, dieser Familie und dieser Figuren im Stück torpedieren. Also die leiden an ihren Wiedergängern, an den Prägungen, dem nicht gelebten Leben und ringen mit offenem Herzen darum, das Leben zu verändern und endlich da anzukommen, wo sie hin möchten.
1981 war das Stück ja ein Skandalstück, Gespenster. Inwiefern ist es denn heute noch skandalös, ohne zu viel zu verraten?
Ich weiß nicht, Skandal ist eine Rezeption.
Ja.
Und wir sind ja mitten in der Aktion. Also was wahnsinnig interessant ist, deshalb haben wir uns da auch vor etwa einem Jahr dazu entschieden, das Stück zu machen, ist, dass es ein heutzutage aktuell absolut relevantes Thema ist. Also Ibsen, extrem visionär, Weltliteratur natürlich, aber wir befinden uns ja gerade seitdem das Zeitalter, in dem wir leben, das digitale Zeitalter genannt wird, nochmal in einer ganz anderen, was bei uns in der Ästhetik auch auftauchen wird, Veränderung der Wahrnehmungsstruktur. Und wenn wir uns jetzt beeinflusst, ich nehme mal so ein banales Beispiel, dieses von unseren mobilen Endgeräten, die wir ständig bei uns haben, wo sich unsere Wahrnehmungsspanne verändert, die Zeit sich zu konstruieren. Also es gibt auch eine Bewegung weg von dem Sein, dem ein Körper vielleicht nachgehen möchte oder ein Geist. Und dieses Torpedieren aus der Vergangenheit, der Prägung und der Aktualität, was wir mit einer audiovisuellen Kunst auch trotzdem geschmackvoll abbilden werden, das ist doch irgendwas, wo die Individuen dazwischen diesen Polen aufgerieben werden, und das finde ich ganz interessant, das heute zu machen. Also es ist jetzt nicht modernisiert auf eine Handy-Ästhetik oder so ein Quatsch.
Nein,
aber wir benutzen natürlich, weil wir für ein heutiges Publikum auch inszenieren, Dinge, die auch jetzt relevant sind. Ästhetisch strukturell. Mhm.
Du hast es gerade schon gesagt, Henrik Ibsen war ja sehr visionär für seine Zeit und auch viele nennen ihn ja auch einen frühen Feministen.
Ja.
Wie siehst du das? Also wo siehst du das in Gespenster?
Ja, also bei dem Begriff Feminismus, also es sind ja Dinge, die sind selbstverständlich teilweise. Ne? Wir müssen auch gerade jetzt in dieser Zeit nach den Files, ist man ja erstaunt, was es alles für Abgründe noch so gibt. Also wir sind da, Jan und ich und ihr wahrscheinlich auch wesentlich behüteter aufgewachsen. Was bei Ibsen in diesem Stück ist, eben so wie bei Nora, dass er zentral Frauenfigur absolut emanzipiert von den Zwängen, die zu seiner Zeit noch vorherrschender waren und die heute auch noch spürbar sind. Also Gender Pay Gap und so, das ist ja alles nicht zu Ende gebracht.
Es kommt immer mehr auf wieder. Also.
Ja.
Ich finde es gerade auch interessant, dass du Nora erwähnst, weil ich letztens noch gelesen habe, dass Gespenster auch quasi die Fortführung ist. Also dass er eigentlich gedacht hat, dass Frau Alving, die ja eine große Rolle spielt in Gespenster, quasi die Idee ist von Nora, wie es ist, wenn sie quasi sich anders entschieden hätte.
Wenn sie bei ihrem Mann geblieben wäre.
Wenn sie geblieben wäre, dann wäre Frau Alving die logische Fortsetzung von Nora.
Hm. Ja, das ist logisch.
Ja.
Rainer Müller meinte mal, dass eh alle immer wieder dasselbe Stück schreiben, alle AutorInnen. Aber natürlich, es gibt Lebensthemen, die man künstlerisch bearbeitet und darum kreist und
ja, da kann man eigentlich auch direkt anschließen mit der nächsten Frage. Ibsen wird nämlich nicht nur als Feminist, sondern auch als Vater des psychologischen Realismus bezeichnet. Was heißt das für dich heute, 140 Jahre später?
Ich würde jetzt beruflich antworten. Ne?
Bitte, gerne.
Das ja, das hat mit unserer Spielart sehr viel zu tun. Mhm. Also man merkt, obwohl wir auch performativ agieren, dass wir sind sehr nah dran an Ibsen. Obwohl wir das mehrere Jahrhunderte später machen. Wenn wir die Sprache ernst nehmen, brauchen wir ein viel feineres Spiel als beispielsweise, also Schauspiel bei Shakespeare oder Schiller oder ne, Sturm und Drang und Goethe später noch. Das finde ich schon auffällig. Also ich habe lange keinen psychologischen Realismus mehr gemacht und finde das, was wir da rausgefunden haben in den ersten Probenwochen, ganz toll. Und vielleicht kannst du auch, wenn du magst, deine Rolle wechseln in die des Flo Bender, der den Pastor Manders spielt. Mhm. Wir haben irgendwie gemerkt, dass wir die Sprache sehr, sehr genau denken.
Können sie genau. Man kann sie sehr genau denken, dadurch auch viel feiner spielen, viel kleiner. Das war auch das, was ich so dachte, yo, ihr zwei kommt und es gibt ein Stück, was psychologischen Realismus hat und dass das mit eurer Kunst, glaube ich, sehr gut geht und deckungsgleich ist und das bestätigt sich jetzt auch während den Proben, wenn ich den Kollegen zugucke und ich sie auf der großen Leinwand sehe, wie fein sie spielen dürfen. Jan, du nix.
Die große Leinwand ist das Stichwort, genau. Ja. Also wir haben ja den Vorteil durch die audiovisuellen Mittel, die wir nutzen, dass wir unheimlich nah an euch rankommen, teilweise Ausschnitte haben von Augenbraue zum Kinn. Das heißt, jede Nuance im Gesicht und in eurem Spiel, die man wahrscheinlich analog jetzt aus der hintersten Reihe nicht sehen würde, die haben wir drin und das eröffnet natürlich ein großes Spektrum, um in diesen psychologischen Realismus reinzugehen.
Und uns auch, genau, und uns halt auch die Möglichkeit, viel feiner zu spielen, mit viel feineren Mitteln und klareren Gedanken oder ich möchte mal sagen, feineren, genaueren Gedanken, als jetzt, wenn man groß spielen muss auf der Bühne.
Ich finde auch, dass wir unheimlich viele so Nuancen drin haben. Also sowohl ästhetisch und mit unseren Mitteln, als auch ihr in eurem Spiel. Also ich finde, das ist unheimlich nuanciert. So.
Ja, finde ich, kann ich nur bestätigen.
Und dennoch ist es ja ein Theaterstück. Ne? Also vielleicht ist es in Teilen ein Live-Theaterfilm, aber es wird alles von euch hergestellt in dem Moment, also wie im Theater. Und wir dürfen die Herstellung sehen. Und was ich so erstaunlich finde, ist, dass ich aber trotzdem für das Ergebnis, was vielleicht dann über die Leinwand kommt, oft spielt er ja auch direkt mit im Zuschauerraum, dass man da trotz des offensichtlichen Herstellungsprozesses so eine unheimliche Empathie für die Figuren entwickelt. Das finde ich, ist uns schon gelungen. Ich meine, wir haben auch 10 Tagen Premiere oder 9. Aber also das finde ich auch es ist oft erst so, wenn man mit Spielenden erneut arbeitet, aber ich fand auch, dass wir letztes Jahr da schon total schnell nah dran gekommen sind und dass sich so ein tolles Team entwickelt. Und also Jan und ich, und das kann man ja auch mal sagen, sind immer, freuen uns immer wahnsinnig auf die Probenzeit hier. Ja, und dass ihr toll. Seid, also die Qualität des Hauses ist schon. Qualität ist auch so, Gott. Aber also die Schauspielenden, das ist schon besonders, dass man so ein tolles Ensemble hat. Also was sich auch mutig in neue, andere Ästhetiken schmeißt, jeden Abend irgendwie ein anderes Stück spielt und am Morgen so fit mit uns dieses Neuland betritt, was manchmal ja so ist. Es ist wirklich großartig. Also da können auch mal Punkt.
Björn und Jan, seit wann arbeitet ihr eigentlich schon zusammen?
Ja, wir hatten neulich Dreijähriges, oder?
Ja, ich glaube auch. Wir haben es aber vergessen zu feiern, weil wir so viel gearbeitet haben. Darf ich dich gleich zum Essen einladen?
Bitte, Björn, sehr gerne.
Können wir unser Dreijähriges gleich?
Unbedingt.
Okay, cool.
Das klingt ja schon wunderbar vertraut. Ja, wie ist denn bei euch so der kreative Schaffensprozess? Wie muss man sich das vorstellen? Oder wie ergänzt ihr euch? Wie arbeitet ihr zusammen? Also angenommen, es wird jetzt gesagt, hier gibt es das Stück Gespenster und dann trefft ihr euch und...
Ja, also meistens bin ich erstmal in Vorarbeit. So, also ich schreibe ja auch selber, da kann ich dann...
Oder wir nehmen ein Stück von dir als Beispiel.
Ja. Ja. und dann nehme ich Kontakt auf mit Jan vor der Probenzeit schon. Ich meine, das... Und wir denken, oder ich frage ein paar Vorlieben ab, was er schon mal als Videokünstler immer mal machen wollte und noch nie durfte irgendwo oder so. Ne? Also es ist ja eine eigene Kunstform, die wir geschickt versuchen zu verweben und dann auch irgendwann im Probenprozess das Primat des Textes aufzulösen. Und irgendwann fängt das an so zu jammen mit dem Probenprozess. Also dann reagiere ich auf Bilder, die wir uns überlegt haben. Also wir tüfteln ja auch gemeinsam viel an Kamerapositionen und Jan ist halt Filmemacher, auch Videograf und Dokumentarfilmer und hat dann nochmal eine ganz andere Expertise, die wir so zusammen bringen. Ich mache ja auch schon seit, weiß ich nicht, 13 Jahren jetzt Stücke mit Videokunst im Theater. Oder über Live-Film-Theater-Ästhetik, wie man das manchmal nennt. Und bin wahnsinnig glücklich, dass Jan und ich uns gefunden haben, weil das so gut funktioniert miteinander. Also außergewöhnlich gut, finde ich. Auch liebe Grüße an Chris, den hat der Jan ausgebildet. Chris Hausbach.
Nach Oslo.
Und so, das war aber ein Prozess. Also in den ersten Jahren bekam man immer Menschen an die Seite gestellt, die so rein aus dem Technischen kamen und die aber so wenig oder weniger Gespür hatten oder Zuneigung, wie das bei Jan in dem Komplettpaket ist, das künstlerisch umzusetzen, was ja nochmal was anderes ist. Ne? Das merkt man oft, wenn man mit technischen Abteilungen am Theater auch arbeitet, dass ein kreativer Kopf, der auch die Knöpfchen drücken kann, eine außergewöhnliche Position ist. Und deshalb freue ich mich so, dass der Janni da ist.
Danke für die warmen Worte, sehr schön. Ja genau, also die Zusammenarbeit verläuft relativ organisch. Also das ist nicht so strikt, wir haben diesen Ablauf und dann haben wir die und die Termine oder so, sondern irgendwie entsteht das so und ich komme eigentlich auch mehr, also ich habe viel kollektiv gearbeitet früher und Theater gemacht, eher so von unten sozusagen und parallel dann viel mit Film und wie Björn gerade auch schon sagte, Dokumentarfilm, fiktional, Musikvideos und das dann auch angefangen zusammenzubringen mit aber meinen wenigen Ressourcen, damit experimentiert und durch unser Kennenlernen hat sich das dann natürlich krass intensiviert, weil das Studio Trafik ja auch, also unser Haus in Köln, Nippes, diese Ressourcen bereitstellt und ich auf einmal diese Technik auch zur Verfügung hatte und dieses Haus, wo das, ne, also wo ich mich dann auch austoben konnte. Also ich konnte auch unheimlich viel dazu lernen und endlich auf nochmal professionellerem Level sozusagen das verschränken, also Film und Theater. Und da habe ich auch gemerkt, ah, okay, das ist eigentlich meine Sparte. Also da da komme ich so am krassesten eigentlich zur Geltung. Mhm. Ja, das ist schön und das dünnt dann ja auch ein bisschen aus und so, da hat man auf einmal ein bisschen weniger Konkurrenz, ist auch nicht schlecht. Aber ja, ich glaube, dieses Theaterverständnis oder dieses Verständnis für das Künstlerische, das hilft mir auf jeden Fall, weil ich bin nicht eben, also ich sehe mich auch nicht so richtig als Rainer oder ich sehe mich nicht als Techniker in dem Sinne, sondern eher als Medienkünstler oder so. Und ja, wie gesagt, also wir spielen uns dann zu, wir jammen. Natürlich im Probenprozess manchmal, ne, ist das, muss man sich da auch manchmal, muss man den Raum manchmal suchen, aber das gelingt auch, ne? Also dann komme ich trotzdem zum Experimentieren oder schlag was vor oder wir spielen uns, wie gesagt, in Feedback-Schleifen, Visuals hin und her und so. Und am Ende wird es dann irgendwie unser Ding.
Also die Konstellation oder die Arrangements, sag ich mal, wie das Bild auf die Leinwand kommt mit dem und dem Protagonisten, passiert während des Prozesses der Arbeit?
Ja, also ist klar. Es gibt natürlich eine riesen Erfahrung, wie gestaltet man ein Bild, worüber wir beide schon lange nicht mehr nachdenken. Also das ist...
Ja, das ist das, was ich... Es ist so... Es wirkt manchmal so, schwupp, da ist es da.
Ja.
Und es ist vorher auch ausgedacht, aber...
Genau, aber es ist auch manchmal so, bitte ich den Jan das Bild mal, der viele Knöpfe vor sich hat und ich bin mit, darf mit dem Endergebnis auf der Leinwand und auf der Bühne operieren. Und wenn ich manchmal bitte, das Bild ein bisschen nach rechts zu setzen, plötzlich stimmt es. Oder wenn man merkt, man wechselt eine Soundatmosphäre oder man macht mit der spielenden Person gerade was anderes. Also ich puzzle da viel live und Jan, glaube ich, bereitet auch viel vor, was so zum Beispiel diese, die Bildflächen angeht und das schmeißen wir dann zusammen. Mhm. Und ja, ich, also das ist schön.
Ja. Ist es, sehr. Aber gerade gab es Stichwort, ja.
Ja, nee, genau. Also ihr habt jetzt einfach viel über Videos und Visuals geredet und so, aber du bist ja auch Sounddesigner, Jan. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, was das im Theaterkontext bedeutet?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt Soundflächen, die ich komplett from the scratch baue. Das heißt, ich baue dann so Soundcollagen aus unterschiedlichen Quellen. Dann gibt es aber auch Soundflächen, die bauen wir aus Songs, die uns was bedeuten und dann oder die sind inspiriert dadurch und dann bearbeite ich die aber immer, ne? Also es ist keine, es ist immer so ein Prozess von, welche Atmosphäre brauchen wir an der Stelle, welche Atmosphäre brauchen wir in der Szene und wie kommen wir da hin und so. Und manchmal sind das ja auch einfach so Bassflächen, die ich baue, mhm, ne? Oder mit irgendwelchen, dann kommen da noch irgendwelche so Soundglitches rein und die sollen dann einfach eben dieses Unbehagen auslösen oder so.
Mhm. Heute gab es eine ganz schöne Notiz von der wunderbaren Rosanna Kleve, Schauspielerin hier bekannt und springt gerade auch als Regieassistentin ein. Damit können wir wirklich was anfangen, aber die Notiz ist dann: An der Stelle brauchen wir ein gedämpftes Bling-Bling. Und, ja, ja. Und dann baut, der Jan versteht das und hat eben auch schon was getüftelt. Also wir werden morgen das gedämpfte Bling-Bling haben. Aber es ist immer auf der Suche, dass das Bild und Spiel matchen. Mhm. Das, was wir da machen. Oder Kameraeinstellung oder die analoge Person. Also oft agieren ja Menschen auf der Bühne und mit Leuten, die kommen über die Kamera rein. Es sind ja hier auch Gespenster, Wiedergänger, Erscheinungen. Mhm. Das ist in dieser Inszenierung auch absolutes Programm. Und der Sound unterstützt das. Ne?
Genau, und Sounds unterstützen ja auch. Also Sounds füllen ja einfach nochmal den Raum auf einer ganz anderen Sinnesebene und so. Ne? Und das hilft dann auch, um zum Beispiel Szenenübergänge zu bauen, bis sie irgendwann keine Übergänge mehr sind, sondern bis es dann so eine organische Welle ist sozusagen und so. Also wir arbeiten einfach viel mit so Raumatmosphäre, die muss einfach dicht sein.
Cool.
Raumatmosphäre, Raum. Könnt ihr denn schon was über das Bühnenbild sagen? Dürft ihr was, wollt ihr was verraten?
Ja.
Abgesehen von Kameras und
klar, warum denn nicht?
Ja, bitte, raus. Erzähl mal.
Also es gibt
was wollt ihr denn wissen? Ja, also das Bühnenbild ist extrem opulent. Also ich mache ab auf die Bühne entworfen. Mhm. Deshalb fange ich gerade jetzt schon wieder an zu reden. Es besteht auf der Hauptbühne aus verschiedenen Ebenen. Leinwände gibt es, die verschoben werden können. Und dann aber gleichzeitig aus Video bespielt und die Schauspielenden verschieben das und wir haben Raumveränderungen drin. Das Endergebnis erinnert ein bisschen an so eine Shakespeare'sche Fluchtpunktperspektive. Aber was wir noch interessanter haben, was wir immer haben, ist, dass wir Filmsets in den Bühnenraum integrieren. Also es geht um ein abgelebtes gesellschaftliches System, was nicht mehr funktioniert. Auch deshalb ist vielleicht das Stück so zeitgenössisch. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es links auf der Seitenbühne hauptsächlich, ragt aber anderthalb Meter in den Bühnenraum rein, so ein ehemaliges, so ein Salon, also mit einer großen Tafel, einem Klavier, einem Kronleuchter und Kerzen und das verkörpert so diese nicht mehr funktionierende Gesellschaftsstruktur. Man kann das spielen wie so ein altes Schloss. Also der Bühnenraum wirkt auch extrem groß in dieser Anordnung, größer als ich ihn bis jetzt so gesehen habe. Gegenüber ist so eher die Welt für das Unbewusste, wie es bei Freud heißt. Und Ibsen ist ein großer Freudianer. Und da gibt es einen Pool, durchsichtig, oberirdisch. Und der befindet sich in einem skizzierten Birkenwald. Und da wird es auch Nebel geben und viele Lichteffekte. Das ist so, die jüngeren Leute werden es vielleicht kennen, aus Stranger Things, so eine Upside-Down-Ästhetik, in die wir da eintauchen können. Weil diese Schübe, die die Figuren in dem Stück haben, das hat Ibsen reingeschrieben, also Psychosen, ähnliches, Angstzustände, die sie überkommen. Das ist schon sowas, was wir ästhetisch umsetzen wollen und nicht nur darüber sprechen. Also ich finde auch, was irgendwie klar ist, aber mir vorher gar nicht so klar war, Ibsen schreibt sehr filmisch, ne, das haben wir eben schon gesagt, aber der hat das ja weit vor dem Film geschrieben. Mhm. Und natürlich ändern sich die Narrative dadurch, dass wir so viel mit audiovisueller Kunst agieren. Aber das ist schon, also das ist schon toll, dass die Literatur, auf der wir tanzen dürfen.
Ja. Ich als großer Ibsen-Fan kann das ja sagen. Die dritte in eurem Studio Trafikbunde ist ja Anna Marienfeld, und die das Kostüm entworfen hat. Was trägt das Ensemble denn bei Gespenster?
Ja, also Anna kann gerade leider nicht da sein, das ist sehr schade. Liebe Grüße, liebe Anna.
Ja.
Anna, ich versuche jetzt hier, du hast es gehört, dein Kostümbild zu beschreiben und weiterzugeben und werde es nur unzureichend können. Also die Figuren haben jetzt nicht so ein Einheitskostüm, aber das hat vielleicht mit diesem Bühnenraum links, mit der Tafel zu tun. Es gibt Pelze, es gibt viel knappe Bekleidung, also es ist schon sexy, weil sich aber auch eine Gesellschaft, das kennen wir heute aus den nicht mehr ganz so modernen Medien, aber man meint immer, sich präsentieren zu müssen auf eine bestimmte Art. Also bei der Figur der Regine ist es ein ganz bewusster Kampf oder ein Mittel, sich Raum zu verschaffen in dieser Gesellschaft, also die Kraft, die einzusetzen. Aber die sind alle irgendwie, die unterdrücken sich. Es gibt eine unterdrückte Sexualität, die die Figur des Mannes auch umtreibt und so eine Gier nach Leben, die auch mit einer Körperlichkeit zu tun hat. Also wir stellen jetzt natürlich die Schauspielenden nicht aus, aber gleichzeitig ist grüßt Keith Richards irgendwie in seinen Bühnenoutfits aus der einen Ecke oder so 90er Jahre Schaubühne Berlin, Tschechow-Inszenierungen. So, das, was immer, es ist total, sieht toll aus. Pelze haben wir da falsche. Und haben auch da einen Schritt gemacht, den wir irgendwie logisch finden. Das sind teilweise vorhandene Fundusmaterialien. Und dadurch, dass wir das Theater im Theater trotz des Films nicht leugnen, schließen wir aber diese Lücke zur Erlebniswelt mit dieser Videokunst. Und das ist, hat auch mit dem Spiel was zu tun, dass sie beinahe aus nichts, also dass man immer den Verfremdungseffekt erstmal sieht, wie es hergestellt wird. So, Und so sind die Kostüme auch fragmentarisch. Und dann wirkt es aber so unheimlich toll. Also so plötzlich haben sie Lumpen an und dann wirkt es halt wie jemand von der norwegischen Krone reitet da vorbei.
Aber alle sehen auf jeden Fall sehr stylisch aus.
Genau, ich gucke mir meine Kollegen sehr gerne an. Das sieht wirklich toll aus. Doch, gefällt mir.
Ja. Und Anna hat noch ein besonderes Schminkbild entwickelt. Vielleicht kann man das auch mal, um diese Dialektik fortzusetzen, kurz hervorheben. Also sie haben auch im Gesicht etwas, was ein Schmuck sein könnte. Also so ein, wie nennt man das, Glitzer?
Glitzerstreifen.
Ja, wird ja so, ich weiß nicht, wie das heißt. Anna, nicht schimpfen. Und dann ist es aber gleichzeitig so, könnte es die Form einer Wunde haben. So, und das ist so die Ambivalenz, in der das stattfindet.
Ihr beiden habt schon einiges zu eurer aktuellen Produktion Gespenster erzählt. Ihr wart aber auch in der letzten Spielzeit schon für Manhattan Project von Stefano Massini da. Wie geht's euch damit, wieder zurück zu sein? Das habt ihr vorhin eigentlich schon kurz erzählt, aber erzählt's doch nochmal.
Ja, also ich finde es spannend. Ich habe neulich nämlich über die Unterschiede nachgedacht. Also ich habe die Zeit in Münster letztes Jahr extrem genossen. Es war für mich auch so das erste Mal, nochmal wirklich an einem anderen Haus in so einer Gastregie-Team-Funktion zu sein und so. Das heißt, es war für mich auch ein sehr intensives Erlebnis und ich habe es total genossen und so. Und dann habe ich das ganze Jahr immer so gedacht, ach, bald wieder Münster, weil wir ja schönerweise dann auch schnell wieder eingeladen wurden. Es ist aber spannend, weil es ist ganz anders, also die Produktion selbst jetzt auch. Und das liegt auch am Stück und so. Nur ich finde das total irre, dass man so manchmal, das ist ja auch so was Menschliches, dass man die Dinge so einordnet im Nachhinein und so eine ganz bestimmte Erinnerung daran hat und dann kommt man wieder und es ist alles anders, weil die Zeit so funktioniert und weil es eben nicht, also ne, weil Münster nur scheinbar unter einer Glaskuppel ist und nicht wirklich. Und ich finde das aber, ich genieße das aber. Also es ist ganz spannend, jetzt wieder hier zu sein und diese Vertrautheit zu haben mit euch und auch mit unserer Kremdorfer Theater-WG und so weiter. Aber eben auch zu merken, okay, was hat sich verändert, wie habe ich mich verändert, und dazu passt irgendwie auch, dass das Stück so anders ist. Manhattan Project war auch so für mich auf der Videoebene so ein totales Effektgewitter und ganz viele Visuals und Einspieler und Effekt und der Atombombenbau und so. Und jetzt eben ist die Videokunst, finde ich, auch viel nuancierter und viel näher dran an den Spielenden und weniger so eine Effektebene und mehr so ein sowas Begleitendes, was eben eure Nuancen nochmal verstärkt und so. Ich finde, das ist auf jeden Fall spannend, aber es ist schön, wieder hier zu sein. Also ich genieße es sehr.
Seht ihr denn inhaltlich Parallelen bei den Stücken? Oder sind die völlig sich fremd, sage ich mal?
Die haben gar nichts miteinander zu tun.
Kurze Antwort.
Vielleicht kann man sagen, in beiden Stücken sind Menschen unter Druck.
Ja.
Aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Ich dachte manchmal so, das eine, also Gespenster, das sind so die Gespenster, denen man nicht entkommen kann. Und das andere Gespenst, das ist eins, was die Menschheit sich selber in die Welt geholt hat, was da jetzt rumgeistert, die Atombombe eben in unserer Geschichte, in unserer Welt. Und das war so mein Gedanke.
Und im Sinne auch von Wiedergängern, ne? Also die kommen ja auch irgendwie immer wieder in unser Leben, die Atombomben.
Nein. Hoffentlich nicht so.
Ja, egal. Und wie habt ihr die Probenzeit bis jetzt wahrgenommen? Wie geht's euch in der Probenzeit? Kommt ihr gut durch?
Ja, total. Also das ist so, dass wir schon eine kleine Herausforderung sind für so ein Haus am Anfang.
Was?
Und also wenn man, viele von den HörerInnen haben ja jetzt schon mal Video im Theater gesehen und meistens ist es Dekoart und langweilig und läuft da so nebenher. Und damit das nicht so ist, benutzen wir ab der ersten Woche diese Mittel, weil es tatsächliche Mitspielenden sind, die der Jan da einblendet und auch wie der Sound entsteht. Und das ist bei den meisten Theaterstücken wird erstmal lange gelesen, dann suchen sie nach ihren Gefühlen und irgendwann stellen sie auf die Bühne und vielleicht passiert was Interessantes. Und wir haben halt diese Technik, weil wir sie ernst nehmen dazu und von sehr Anfang an dabei. Das heißt, wir brauchen schon mal so ein bisschen eine kleine Lichteinrichtung, so 5 Hebel, an denen ich immer rauf und runter fahren kann, ist schon mal ganz gut, damit der Mensch auch beleuchtet ist, der gerade gefilmt wird. Das ist vielleicht die Parallele, eine Kettenreaktion im Set. Und wenn da keine Mikrofonierung ist, dann hören wir die Leute nicht, wenn sie im Off spielen. So, und das hinzustellen. Dafür macht man aber früh im Jahr eine Bauprobe, dann spricht man das ab und wenn man dann ankommt, ist es dann in der ersten Woche auch alles da. Und sogar gab es einen kleinen Bug, den haben wir aber hingekriegt und haben jetzt eine kostengünstigere, mindestens genauso gute Lösung wie das, was wir eigentlich bestellen wollten. Und wenn wir dieses Set im ersten so früh benutzen dürfen, ist das wunderbar. Also das Team hat total schön schnell reagiert und gearbeitet, dass wir das auch sinnlich umsetzen. Also diese Mittel und Medien haben ja bei uns keinen Selbstzweck, sondern das, was Jan eben erzählte mit dieser Vergrößerung, kommen wir ja auch öfter an das Herz der Spielenden oder sowas. Oh. Ne?
Wie ist das denn, Flo, würdest du sagen, dass die Erfahrung aus Manhattan Project euch auch hilft, schneller reinzukommen, so in unsere Produktionsweise, oder ist es doch nochmal ganz anders?
Also ich erinnere mich an die Scheu, die ich vor der Kamera hatte und auch an den Respekt, den ich vor der Kamera hatte, auch vor diesem, ich gucke da einfach in ein schwarzes Loch und spiele aber eine Emotion, als ob ich mit einem Partner spiele. Mhm. Das ist jetzt für mich nahezu selbstverständlicher gewesen, als das jetzt letztes Jahr der Fall war. Also was das anging, kam ich da viel leichter rein, ja. Also das auf jeden Fall.
Ja gut, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr da wart. Es war sehr schön mit euch.
Dankeschön.
Danke.
Gerade waren Björn Gabriel und Jan van Putten zu Gast und haben mit uns über die nächste Premiere gesprochen.
Die ist übrigens am 12. und 13. März. Da steht bei uns Gespenster von Henrik Ibsen zum ersten Mal auf dem Spielplan.
Die Zusammenarbeit von Regisseur Björn Gabriel und Videokünstler Jan van Putten gibt es noch in einem anderen Stück zu sehen. Manhattan Project, das spielen wir am 31. März nochmal.
Oppenheimer und eine Gruppe Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten unter Hochdruck. Sie wollen den Wettkampf mit der Zeit gewinnen und eine der gefährlichsten und kontroversesten Waffen entwickeln.
Aktuell wird es auch in der Woche davor mit Putsch. Vom 27. bis 29. März nimmt Klara Milkowskis Karriere wieder unerwartete Wege.
Am 18. März nimmt Flo uns nochmal mit in Gregor Samsas Leben, der eine ganz andere Wendung in seinem Leben verarbeiten muss, die Verwandlung von Kafka.
Ein weiteres Solo spielen wir am 26. März. Annemarie, die Schönheit, ein poetischer Rückblick auf ein Theaterleben.
Ja, das wird auch nur noch einige Male gespielt, also ich glaube einige wenige Male. Aber die Karten dafür, die es nur noch ein paar davon gibt, die bekommt ihr entweder bei uns vor Ort an der Theaterkasse oder über unsere Website.
Am 12. und 13. März feiern wir unsere vorletzte Premiere für diese Spielzeit. Die letzte Premiere wird Nur nachts von Sibylle Berg sein und die findet am 30. April und am 1. Mai statt.
Darüber reden wir noch einmal in der nächsten Welle. Die kommt übrigens am 4. April um 20:04 Uhr hier auf 95,4 MHz und wir haben unsere Regieassistenz Rosanna Kleve zu Gast.
Vielen Dank an dich, Laura.
Danke auch an dich, Flo.
Vielen Dank an Peter Henkenborg vom Medienforum Münster in der Technik.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Selbe Stelle.
Selbe Welle.
Auf 95,4 MHz.